Ja, heute ist ja Karfreitag. Und dieser Tag soll uns an ein Ereignis erinnern, das zu den zentralsten Aussagen unseres Glaubens zählt. Es ist eigentlich die Mitte des Evangeliums, der guten Botschaft. Paulus sagt einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da schreibt er an die Gemeinde: Ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Und dann berichtet er weiter, wie wichtig dieses Evangelium ist, nämlich, dass der Glaubende durch das Evangelium gerettet wird. Es geht also nicht um Kaffee oder Tee oder sollte man auf dem Kuchen noch etwas Sahne nehmen oder nicht, um Nebensächliches, sondern es geht wirklich, wirklich um unsere Rettung. Und dann wird dieses Evangelium vorgestellt. Da heißt es in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 3, denn so sagt der Apostel Paulus: Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Es wird also hier von dem Sterben und von dem Auferstehen von Jesus Christus gesprochen. Ja, und die ganze Mission des Paulus kann man in einem Satz zusammenfassen, das hat er auch im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2 gesagt. Da berichtet er noch einmal, als er darüber nachdenkte, wie war es denn, als ich zu den Korinthern kam. Da schreibt er: Denn ich hatte mir nichts vorgenommen, als unter euch dies zu wissen, nur Jesus Christus, und zwar als gekreuzigt. Das war so seine Gedanken, als er nach Korinth kam. Er will Jesus verkündigen, und zwar als derjenige, der für diese Leute auch gestorben ist. Den galatischen Christen, also die Christen, die damals, also in der Gegend leben, wo wir heute die Türkei wissen, denen sagte er im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Also auch das sagte der Apostel Paulus: Als ich zu euch kam, war das mir das Wichtigste, dass ihr erkennt, Jesus. Und Jesus ist derjenige, der für euch gekreuzigt worden ist. Und das habe ich versucht, mit allen möglichen Dingen euch vor die Augen zu malen, mit allen möglichen Worten, was ich überhaupt hatte. Und das sollt ihr mitnehmen. Und als sie dann in Gefahr waren, diese Christen in Galatien abzufallen, wurde diesen Leuten versucht, noch einmal genau diese Wahrheit nahezubringen. Sie sollten daran erinnert werden. Jesus starb für dich. Liebe Geschwister, ich konnte in der letzten Zeit eine Predigt von Jörg Birnstiel hören. Etliche Gedanken seiner Predigt waren mir so wichtig, dass ich auch das euch weiter sagen möchte. Ich bin unserem himmlischen Vater sehr dankbar, dass er solche begnadete Lehrer auch hat. Karfreitag, Tag des Leidens und Sterbens von Jesus. Tag, an dem der Herr Jesus kämpfte, und zwar mit allem, was er hatte. Ich möchte mit euch zuerst einen Abschnitt im Leben des Herrn Jesus bedenken, den er im Garten Gethsemane durchlebt. Dieser Bibeltext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 39 bis 46. und ist bei unseren Gemeindebibeln auf Seite 1059 zu finden, also Lukas Evangelium, Kapitel 22, 39 bis 46. Schön, wenn ihr mitlest. Dieser Garten war auf dem Ölberg und ist der letzte Ort, wo der Herr Jesus sich vor seiner Kreuzigung noch in Freiheit befand. Der Herr Jesus ging mit seinen Jüngern von Jerusalem hinaus. In Jerusalem hatte er noch einmal mit ihnen das Abendmahl gefeiert, da hat er es ja eingesetzt. Und dann heißt es in Lukas 22, ab Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los. Ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war im ringenden Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Das Erste, was mir wichtig ist, der Herr Jesus, der kennt die Versuchungen. Oft ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg, auch bei diesem letzten Mal. Jesus wollte sich vor seiner Hinrichtung nochmals zurückziehen und mit seinem Vater sprechen. Seine Jünger begleiteten ihn, sie merkten, dass nun etwas in Gang ist, das für sie sehr schwer werden wird. Am Ölberg angekommen, fordert Jesus seine Jünger auf: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Die folgenden Stunden werden nicht nur für Jesus schwierig sein, sondern auch für seine Jünger. Um all dem gewachsen zu sein, sollten sie beten. Jesus wusste genau, was er mit Anfechtung meint. Anfechtung war für ihn nicht Theorie, sondern ständiger Begleiter. Anfechtung sind Versuchungen, und das kennen wir doch alle. Meistens sind es Dinge, die uns verlocken, die uns einen angenehmeren Weg versprechen. So scheint es manchmal der einfachere oder auch angenehmere Weg zu sein, wenn man lügt. Durch eine Lüge will man sich von einem unangenehmen Weg drücken, um den leichteren Weg zu gehen. Jesus wurde immer versucht, den Weg, den er gehen sollte, zu verlassen. Der Teufel wollte Jesus immer wieder auf einen anderen Weg locken. So führte er Jesus, der körperlich komplett geschwächt war, auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche dieser Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Ein Gebet zu mir und dir gehört das Reich. Ohne Spott, ohne Schmerzen, ohne Kreuzestod. Satan suchte höchstpersönlich den Herrn Jesus auf. Aber er benutzte auch das Volk, das Jesus zuhörte, das zu Jesus kam, ja, um von ihm ja eine Predigt zu hören. War das nicht auch eine Anfechtung, als 5000 Menschen, nachdem sie satt geworden waren, den Herrn Jesus sofort zu ihrem König krönen wollten? Es heißt in Johannes Kapitel 6, Vers 14 bis 16, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatten, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Warum reißt sich Jesus von den Leuten los und geht auf den Berg, um zu beten? König zu werden ohne Leiden, ohne Kreuz, gibt zwar Jesus die Macht, aber um welchen Preis? Diejenigen, die ihn krönen wollten, sind sich nicht im geringsten bewusst, was geschehen wäre, wenn Jesus da eingewilligt hätte. Ja, Satan benutzt sogar die Jünger, um den Herrn zu versuchen, damit er den Weg ins Leid nicht geht. Matthäus berichtet in seinem 16. Kapitel ab Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse vor den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Sehen wir, wie hier der Herr Jesus kämpft, dass er nicht der Versuchung erliegt? Das war für ihn kein Schauspiel. Das war Realität. Das ging ihm wirklich an die Nieren. Geh, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Ja, der Herr Jesus kennt viele Anfechtungen in seinem Leben. Und er spricht beim Abendmahl am Vortag seiner größten Herausforderung darüber. In Lukas 22, 28, da heißt es, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Seine Jünger waren bei ihm geblieben, und zwar in den Anfechtungen von Jesus. Und jetzt bittet er seine Jünger, betet, dass ihr nicht in Anfechtung oder Versuchung geratet. Er bittet in diesem Fall nicht um sich. Er schaut auf seine Jünger. Wir sind uns dessen oft zu wenig bewusst, dass Jesus wirklich unsere Versuchungen kennt. Er weiß um alles, was uns begegnen kann. Er selbst stand nicht über diese Versuchungen, sondern er musste ihnen ganz aktiv widerstehen. Jesus musste immer wieder ein Ja für seinen Weg finden. Er musste sich immer wieder entscheiden, den Weg der Niedrigkeit zu gehen. Das war nicht eine einmalige Entscheidung und dann ist es passiert, sondern immer wieder. Und zwar, obwohl er Gott war, hatte er diese Versuchung. Wenn Jesus uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann fordert Jesus etwas von uns, was er selbst durchlebt hat. Er weiß genau, wovon er spricht. Und der Hebräerbrief schreibt auch davon, da heißt es in Kapitel 2, Vers 18, denn worin er, der Herr Jesus, selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Jesus weiß wirklich, wirklich, was du und ich erleben. Er kennt wirklich unsere Situation. Er ist Gott, der mit ganzer Konsequenz Mensch geworden ist, jedoch mit diesem Unterschied, er sündigte nie. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, einen solchen Gott zu haben, der unsere Situation kennt, der weiß, mit was wir zu kämpfen haben und der auch gerne hilft. Das Zweite, was mir hier wichtig geworden ist, ist dies: Jesus kämpft um den Sieg über die Versuchungen. Jesus lässt seine Jünger zurück und entfernt sich einige Schritte vor ihnen. Er fällt zu Boden auf seine Knie und betet: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus lässt seinen Vater wissen, wie schlecht es ihm geht. Jetzt. Im Markus-Evangelium wird uns der Gemütszustand von Jesus noch mehr hervorgehoben. Bevor er seine Jünger zurückließ, da heißt es: Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Jesus blickt der bevorstehenden Hinrichtung entgegen und wurde von Angst und großem Grauen gepackt. Früher schon sagte er seinen Jüngern im Blick auf diesen Tag in Lukas 12, 49 und 50: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Dieses Drängen war nicht ein freudiges oder erwartungsvolles Ereignis, sondern es bedrückt ihn. Ihm ist davor bange. Er hat Not, dass er diesen schweren Weg zu gehen hat. Ja, und jetzt ist es soweit. Jesus kämpft im Garten Gethsemane in dieser Versuchung. Die Versuchung, dem Kreuz zu entfliehen. Aber er ist entschlossen, nicht entsprechend seinen momentanen Gefühlen zu handeln, sondern er sagt seinem Vater: Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus will sich entgegen allen Gefühlen dem Willen des Vaters beugen. Nicht das, was jetzt am schönsten und angenehmsten wäre, will er tun, sondern was sein Vater geplant hat und was natürlich er auch will. Ich denke, das ist das A und das O eines geistlichen Kampfes. Der Wille Gottes soll gesucht werden. Und dieser Wille steht oft im Widerstreit mit unseren Gefühlen oder unseren persönlichen Wünschen. Das ist der geistliche Kampf, oder wie die Bibel es auch nennt, der Kampf des Glaubens. Für uns ist dies eine große Herausforderung, da wir doch stark darauf bedacht sind, dass unsere Gefühle mit unserem Handeln immer übereinstimmen müssen. Wir leben in einer Gesellschaft, die das Überwinden von sich selbst belächelt. Früher hieß es noch: Sei Herr über deine Gefühle und über deine Triebe. Heute heißt es: Tu, was dir Spaß macht. Manche Christen meinen sogar, dass das der Weg ist, wie Gott sie führt. Ja, wie fühle ich? Er führt doch nicht gegen meine Gefühle, so denken manche. Aber gerade das ist es, was wir lernen müssen, wenn wir als Christen leben wollen. Paulus lebte genauso. Er sagte über seine Zeit in Korinth: Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Hätte Paulus denn sagen sollen, naja, ich bin zu schwach, ich soll wahrscheinlich nicht missionieren, das sollen doch andere tun, die mehr Mut haben, die gefühlsmäßig besser drauf sind. Es geht nicht darum, auf die Gefühle zu achten, sondern darauf, was ist richtig. Und das kann ein sehr harter Kampf sein. In diesem Ringen erscheint Jesus plötzlich ein Engel. Da wird man unweigerlich auch an die Stelle erinnert im Hebräerbrief. Da heißt es in Hebräer 1, Vers 14, sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Hier sehen wir, wie ein Engel Jesus stärkt. Das Gleiche geschah auch am Anfang seines Dienstes, so ist es auch am Ende. Am Anfang wurde er auch von Satan versucht und als er die Anfechtung überwunden hatte, Herr Jesus, da heißt es in Matthäus 4, Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Und das zeigt uns, dass wenn wir darum ringen, Gottes Willen zu tun, dann werden auch wir gestärkt. Gott wird seine Leute nicht allein lassen. Der Kampf ist aber noch nicht beendet, denn es heißt weiter. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Wir wissen nicht, was der Arzt Lukas damit gemeint hat. Ob der Schweiß eine rote Farbe bekommen hat oder ob er sehr schnell tropfte, übernatürlich, so wie es eben nicht beim Schwitzen eben ist. Auf jeden Fall soll das zum Ausdruck kommen, Jesus kämpft. Er ringt hier, aber er ringt hier nicht um sein Leben. Er sucht nicht in erster Linie dem Sterben zu entgehen, denn er wusste um die Bedeutung seines Todes. Dem Herrn Jesus war klar, dass von diesem Schritt unser Leben abhängt. Jesus ringt den Sieg. Ein Ausleger formuliert es einmal so: Es ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern der Kampf um den Sieg. Jesus wollte unbedingt, dass wir erlöst werden. Seine Liebe zum Vater und zu den verlorenen Menschen veranlassten ihn, diesen schweren Weg zu gehen. Jesus ging es darum, den letzten großen Angriff Satans zu bestehen. Wir können uns nicht vorstellen, welche Last Jesus zu tragen hatte. Sein Sterben am Kreuz war nicht einfach eine normale Hinrichtung. Solche Hinrichtungen mussten viele Menschen damals erdulden. Das Sterben Jesu hat noch weit größere und tiefere Bedeutung, denn der Teufel bot noch einmal alle seine Kräfte auf, um Jesus zu Fall zu bringen. Würde ihm das gelingen, dann hätte Satan den Sieg davongetragen. Bei der Gefangennahme macht Jesus deutlich, dass nun Satan seine ganze Macht ausspielen wird. Er sagt, Lukas 22, 53, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wie schon gesagt, Jesus kämpfte dermaßen, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und das tat Jesus nicht für sich. Er tat das einzig und allein für dich und mich. Oft hat der Herr deutlich gemacht, dass er grundsätzlich über dieser Erde steht. Er sagt einmal in Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus lässt sein Leben freiwillig, nicht die Juden oder die Römer und nicht das Kreuz töteten Jesus, sondern der Herr hat sein Leben freiwillig hingegeben. In jeder Situation hätte der Herr Jesus abbrechen können. Christus kämpfte wirklich in jeder Sekunde, ganz freiwillig. Dem Petrus, der gerade dem Malchus das Ohr abgehauen hat, dem sagte der Herr, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Hat der Herr, obwohl die Finsternis wütet, nicht alles im Griff gehabt? Hätte der Herr nicht tausendmal die Möglichkeit gehabt, sein Leben aus dem Leid zu erlösen? Und er tat es nicht. Wir wissen, er tat es deshalb nicht, weil er um deine und um meine Seele kämpft. Hier kämpft er, damit wir nicht verloren gehen. Er beugt sich dem Willen Gottes, damit wir ewiges Leben haben. Uns wird vor Augen geführt, was Paulus den Philippern schreibt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Es wird uns vor Augen geführt, dass der Herr Jesus den Kelch des Leidens nimmt. Christus, der Reine, der ohne Sünde war und immer den Willen des Vaters tat, trinkt diesen Kelch. Was ist denn in diesem Kelch? Sicher sind es die seelischen und körperlichen Schmerzen, die damalige Generation ihm zufügte. Die Verspottung, die Geißelung, die Kreuzigung. Aber das ist lange nicht alles. Das ist nur das Sichtbare. Das Unsichtbare ist weit schlimmer. Johannes der Täufer sagte, siehe, schau auf Jesus. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Auf den Schultern Jesu wurde die Schuld, die grausamen Abartigkeiten, die Rebellion der ganzen Menschen gelegt, von der kleinsten Sünde bis zur größten, und zwar von allen Menschen. Ja, dann heißt es weiter im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Liebe Geschwister und Freunde, es ist ein Unterschied, ob man mit der Sünde beladen wird, ob man sie wie ein Kelch austrinkt und in sich aufnimmt oder ob man selbst zur Sünde wird. Gott, der reine und heilige Sohn, ging in diese Niedrigkeit wie es tiefer nicht gehen konnte. Von Gott, dem Vater, verlassen, als personifizierte Sünde, erlebte er den Zorn Gottes am Kreuz und er bezahlte mit seinem Leben die Schuld der Welt. Und er stand diesem unglaublichen und grausamen Kampf, er stand ihn durch und er brach an keiner Stelle ab. Noch einmal die Frage, bist du dir im Klaren, dass Jesus diesen Kampf für dich geführt hat? Weil er dich und mich liebt, ist er diesen Weg gegangen. Im Petrusbrief heißt es, Kapitel 2, Vers 24 und 25, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Bist du durch den Glauben an den Herrn Jesus der Sünde wirklich abgestorben? Bist du durch seine Wunden an deiner Seele heil geworden? Hast du dich bekehrt? Du wirst niemanden finden, der dir größere Liebe schenkt als Jesus. Kann dich diese Tatsache, die du heute gehört hast, kalt lassen? Da ist jemand, der einen grauenhaften Kampf durchgemacht hat, um dich für das Reich Gottes zu retten. Und du gehst zur Tagesordnung über? Christus hat am Kreuz gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Lass ihn auch über dein Leben siegen. Für dich hat er gekämpft. Heute reicht er dir die Hand und sagt, komm, folge mir nach. Jeden Tag, den du ausschlägst, obwohl du diese Einladung kennst und weißt, ist ein Tag der Trauer und des Leides. Du zeigst mit deiner Weigerung nämlich eines, Jesus. Du bist es nicht wert, dass ich dir nachfolge. Mir sind andere Dinge wertvoller. Mir ist die Meinung meiner Mitmenschen, meiner Familie, meiner Arbeitskollegen, meiner Nachbarn wertvoller, als dir mein Leben zu geben. Oder mir ist mein Leben selbst zu bestimmen wertvoller, als es in deine Hände zu legen. Und da ist der Herr Jesus, der für dich gekämpft hat. Es war dein Tod, den er starb. Es war deine Hölle, die er erlebt hat. Er siegte für dich. Achte dies nicht gering, sondern antworte mit deinem Leben. Vielleicht können wir uns jetzt im Stillen zu dem Herrn Jesus wenden. Wir können auf das, was wir gehört haben, antworten. Vielleicht mit diesen Worten. Herr Jesus, am heutigen Karfreitag möchte ich dir für deinen Kampf, der bis zum Kreuz ging, danken. Ich weiß, dass du für mich gekämpft hast. Du hast für meine Sünden bezahlt. Vielen Dank. Herr Jesus, am heutigen Karfreitag will ich nicht mehr weglaufen, sondern zu dir kommen. Du meinst es gut mit mir. Ich bitte dich, dass du aufgrund deines Opfertodes mir alle meine Sünden vergibst. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter in mein Leben auf. Ich will dein sein. Und du sollst mein sein. für immer. Wer so oder so ähnlich betet mit ganzem Herzen zu Christus, der darf wissen, Jesus stößt niemand weg. Es hat ihn viel zu viel gekostet, dass er jemand, der sagt, jetzt will ich bei Jesus bleiben, dass er sagt, dich brauche ich nicht. Das gibt es bei Jesus nicht. Aber wenn du da noch Hilfe brauchst, kannst du es mir auch am Ausgang sagen. Zum Beispiel auch, du Martin, ich würde gern noch einmal mit dir darüber sprechen. Mir wurde selbst geholfen. Amen.